Wir schlagen das Kapitel 3 auf und lesen die ersten 12 Verse. 1. Petrus 3, Verse 1 bis 12. Gleicherweise, ihr Frauen, seid euren eigenen Männern unterwürfig, auf dass, wenn auch etliche dem Worte nicht gehorchen, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort mögen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht keuschen Wandel angeschaut haben. Deren Schmuck sei nicht der auswendige Durchflechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unverweslichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, welcher vor Gott sehr köstlich ist. Denn also schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten, indem sie ihren eigenen Männern unterwürfig waren. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, wenn ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Ihr Männer gleicherweise wohnt bei ihnen nach Erkenntnis, als bei einem schwächeren Gefäße, dem Weiblichen ihnen Ehre gebend, als die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen ererbet. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der enthalte seine Zunge vom Bösen und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist wider die, welche Böses tun. Dieses Kapitel führt den in 2,11 angefangenen Gedankengang weiter. Es steht hier gleicherweise. Damit wird die Aufforderung von 2,18, die Aufforderung an die Hausknechte, aufgegriffen. So wie sie ihren Herren unterwürfig sein sollen, gleicherweise ihr Frauen seid euren eigenen Männern unterwürfig. Und dann in Vers 7, gleicherweise, hier die Aufforderung an die Männer, sich so zu verhalten, wie es ihre Pflicht ist. Und dann mit Vers 8, mit diesem endlich wird ein längerer Zusammenhang abgeschlossen. Endlich seid alle gleichgesinnt. Vers 8 bis 12. Es wird also von Frauen und dann von Männern gesprochen. Dreimal spricht das Neue Testament innerhalb einer christlichen Haustafel, wie man das gerne nennt, von der ehelichen Beziehung zwischen Mann und Frau. Epheser 5 und 6, Kolosser 3 und 4 und hier 1. Petrus 3. Es wird immer zuerst die Pflicht der Frau, sich ihrem Mann unterzuordnen, genannt. Das wird immer zuerst genannt. Dann auch in den übrigen Beziehungen, die innerhalb der christlichen Haustafel genannt werden, Herren und Knechte, Kinder und Eltern, wird immer zuerst der Teil genannt, weil das die Haltung der Erlösten gegenüber Gott ist. Die Haltung der Unterordnung ist etwas, das uns allen gilt. Jeder ist dazu aufgerufen, sich unterzuordnen. Letztlich die Gemeinde ist gerufen, sich Christus unterzuordnen. So gleicht also die Frau in ihrer Beziehung zum Mann der Gemeinde in ihrer Beziehung zu Christus. Und Christus in seiner Beziehung zur Frau stellt das Vorbild dar der Beziehung der Ehemänner zu ihren Frauen. Hier steht jetzt aber etwas im Vers 1, das abermals 180 Grad gegen menschliches Urteilen und in Sonderheit gegen den Zeitgeist unserer Tage geht. Die Unterordnung der Frau unter den Mann als Grundsatz, als Prinzip, das wird in Frage gestellt. Ganz offen in Frage gestellt. Wie auch die Unterordnung des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber. Als Prinzip wird das heute in Frage gestellt. Es werden all diese Anordnungen, die wir hier finden, werden alle in Frage gestellt, offen bekämpft und wahrscheinlich nicht so offen und so laut in Frage gestellt, wie das, was hier steht. Und darum ist es gerade für die christliche Frau besonders schwierig, in der jetzigen Zeit wirklich nach Gottes Gedanken zu leben und sich zu verhalten. Denn die Stimmen sind so laut und so allgegenwärtig und so beharrlich, die das Gegenteil sagen, dass die gläubige Frau, wenn sie sich nicht ganz bewusst und ganz entschieden am Wort Gottes ausrichtet und sich immer wieder neu am Wort Gottes ausrichtet, unmerklich vom Zeitgeist beeinflusst und gelenkt werden wird. Hier steht also dieses für viele Frauen heute, auch für viele Männer heute, geradezu schändliche Wort: Ihr Frauen seid euren Männern unterwürfig. Viele, die finden das empörend. Denen steigt die Zornröte ins Gesicht, wenn man das sagt. Und wir gelten als Christen vollständig als hoffnungslos und unverbesserlich veraltet, als gestrig, als ewig gestrig, weil wir sagen, dass wir das wirklich glauben und praktizieren. Ich weiß noch gut, als mein Bruder mich fragte, nachdem ich geheiratet hatte, eine Zeit schon verheiratet war, da hat er mich gefragt, ja, ob wir das auch so machen, diese lächerliche Arbeitsteilung, meine Frau macht den Haushalt und ich sorge für den Verdienst. Da habe ich gesagt, ja, nur so abwinken können. Ach, du erbärmlicher Narr. Nun, inzwischen ist er auch verheiratet und ich glaube, er hat auch einiges gesehen. Aber so urteilt man über diese Ordnungen. Und dann steht hier, und das ist auffällig in diesem Zusammenhang, der Zusammenhang geht ja von Kapitel 2, Vers 10 aus, wir verkündigen die Tugenden dessen, der uns berufen hat. Wir haben ein Zeugnis gegenüber der Welt, wir bezeugen den Herrn in der Welt, unter den Nationen, im Staat, am Arbeitsplatz, hoffentlich tun wir es. Aber unser Zeugnis muss durch den Wandel gedeckt werden, sonst wird unser Zeugnis unglaubwürdig, geschwächt werden. Hier aber steht ausdrücklich von der Frau, dass es einen Fall gibt, in dem sie nicht reden soll, ohne Worte. Also wo die Frau den Herrn bezeugen soll, allein durch den Wandel. Das ist aber eine Ausnahme, das ist wirklich eine Ausnahme. Viele Christen, die berufen sich darauf und sagen, Hauptsache ich bin ein Zeugnis durch meinen Wandel. Das ist schon gut, aber ich würde nicht wagen zu sagen, es sei die Hauptsache. Denn zum Zeugnis im Wandel muss sich unbedingt das Zeugnis im Wort gesellen. Unbedingt. Beides muss da sein. Aber viele Christen, die kneifen vor dieser unangenehmen Sache, ganz eindeutig Fahne zu zeigen, Erkenntnis abzulegen und die sagen einfach, ich will durch mein Zeugnis ein Wandel sein. Soweit löblich, aber es ist nur die Hälfte. Hier aber wird von der Frau ausdrücklich gesagt, sie soll ihren ungläubigen Mann ohne Worte gewinnen. Und auch das fällt natürlich schwer. Es ist sehr schwer für jemanden, der es besser weiß, schweigen zu müssen. Und in dieser Sache weiß es die gläubige Frau besser als der ungläubige Mann. Wirklich, es ist wirklich so. Sie weiß es besser, wer Gott ist, wer der Mensch ist, was Sünde ist, was die Pflicht des Menschen ist, dass er glauben muss, um errettet zu werden. Sie weiß es besser. Und wie groß ist da die Versuchung, dass sie ihren Mann anpredigt. Und hier sagt Petrus ohne Worte. Das ist schwierig. Aber wir dürfen hier auch vertrauen, dass Gott weiß, was das Beste ist, und er weiß, dass in diesem Fall dies das stärkste, das wirksamste Zeugnis einer Frau ist. Denn ungläubige Ehemänner, die vertragen es gar nicht, von gläubigen Frauen angepredigt zu werden. So wenig wie Eltern es vertragen, von ihren halbwüchsigen Söhnen und Töchtern angepredigt zu werden. Da kommt der 16-jährige Sohn nach Hause und weiß alles besser. Du liefst total schief, Vater, keine Ahnung. Und weiß alles besser. Das sticht jeden Vater. Und es gehört sich ganz einfach nicht, dass die Kinder ihre Eltern anpredigen. Gehört sich nicht. Und genauso wie es hier für die Frau gilt, ohne Worte den ungläubigen Mann zu gewinnen, so gilt es auch für Kinder, nachdem sie ein einfaches Bekenntnis abgelegt haben. Natürlich, die Frau hat hoffentlich ihr Bekenntnis abgelegt, dass sie an den Herrn glaubt, zum Glauben gekommen ist, aber nachher ist es nicht mehr ihre Sache zu predigen. Und so auch der Kinder ist es nicht die Sache, ihre Eltern anzupredigen. Wir sehen, dass auch hierin der Sohn Gottes als Mensch auf dieser Erde das vollkommene Vorbild war. Der 12-Jährige im Tempel. Meistens sagt man, er habe im Tempel gepredigt. Das ist nicht wahr. Gerade das hat er nicht getan. Denn es gehört sich nicht für einen 12-Jährigen, Männer mit weißen Bärten anzupredigen. Und darum hat er eben das nicht getan. Er hat auf Fragen geantwortet. So steht in Lukas Kapitel 2. Und er wusste wirklich besser. Er wusste es besser als seine Lehrer. Er wusste es besser als diese ergrauten, würdigen Männer. Lukas 2. Da steht Vers 46 und 47. Es geschah nach 3 Tagen, fanden sie ihn im Tempel, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte. Das erste, er hörte zu. Zweitens stellte Fragen, 47, alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Er hat also nicht gelehrt, nicht gepredigt, weil es sich für einen 12-Jährigen nicht gehört, Erwachsene anzupredigen. Nun, das, was hier steht, ohne Wort, das erinnert uns natürlich daran, dass es zur Hauptsache und im Volk Gottes überhaupt die Sache des Mannes ist oder der Männer ist, das Wort zu führen. Die Lehrer im Volk Gottes im Alten Testament, Priester und Leviten, waren immer Männer. Die Propheten waren fast immer Männer. Die Frauen, die Prophetinnen waren, die fallen eben darum auf, weil sie so selten sind. Eben die Ausnahme erst bestätigt die Regel. Erst anhand der Ausnahme merkt man plötzlich, wie fest die Regel ist. Man sieht 1, 2 Propheten im Alten Testament. Ach so, ja, stimmt. Alle anderen sind Männer. Also, der Mann ist dazu berufen, zu führen und auch das Wort zu führen. Und so, besonders in diesem Fall, wo der Mann ungläubig ist. Er wird durch den Wandel der Frau gewonnen werden. Und dann wird einiges gesagt über den Wandel der Frauen allgemein. Hier steht, deren Schmuck sei nicht der auswendige. Durch Flechten der Haare oder Umhängen von Gold. Nun, es gibt Leute, die sagen, hier steht, eine Frau darf keinen Schmuck tragen. Hier steht, ihr Schmuck sei nicht der auswendige. Durch Umhängen von Gold. Und nachher steht Anziehen von Kleidern und darfst auch keine Kleider anziehen. Nein, das ist natürlich nicht, was Petrus hier sagt. sondern er sagt, worauf es ankommt. Nicht auf das Äußere, sondern auf das Innere. Das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Ihr inneres Wesen, der verborgene Mensch des Herzens. Das ist das Entscheidende. Und das merkt man natürlich einer Frau an, was bei ihr das Wichtige ist. Ob sie ein poliertes Äußeres hat oder ihr Wesen ihr das Wichtigste ist. Das merkt man. Das ist das Entscheidende, worauf es ankommt. Nun, wir leben natürlich in einer Zeit, welche die Oberfläche, die Form, die Schönheit anbetet. Die Pose, die lässige Pose. Cool sein ist alles. Wir leben in einer Zeit, die genau das anbetet, so wie man bei den Leuten erscheint und ankommt. Das äußere Erscheinungsbild. Und darum müssen wir es uns immer wieder in Erinnerung rufen, immer wieder sagen lassen, worauf es wirklich ankommt. Gott sieht ganz etwas anderes. Er sieht das Herz. Er sieht das Herz. Und wer geistlich gesinnt hat, der sieht die innere Schönheit an einem Menschen. Die sieht man. Man sieht sie. Wenn man Augen hat zu sehen, sieht man die innere Schönheit. Die innere Schönheit eines Menschen ist etwas vom Schönsten, was es gibt. Ja, das Schönste am Menschen ist seine innere Schönheit. Es gibt Menschen, die sind recht, ja, nach so menschlichen Maßstäben, eher unattraktiv und hässlich, vielleicht ein bisschen dick, einen kantigen Schädel, eine Warze vielleicht. Aber die können ungeheuer anziehend und wirklich eine Schönheit haben. Eine innere Schönheit. Ja. Die in ganz anderer Weise anziehend wirkt als äußere Schönheit. Und hier wird ja auch deutlich, dass das nicht nur dem, der, also unter den Christen, unter denen, die ein geistliches Urteil haben, wertvoll ist, sondern vor allem vor Gott. Vor Gott sehr köstlich. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz. Und so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Nun, wir sind an dieses Wort Hoffnung, auf dieses Wort Hoffnung mehrmals gestoßen in diesem ersten Petrusbrief. Die Hoffnung verbindet uns mit der Zukunft, verbindet uns mit der kommenden Herrlichkeit. Sie setzen ihre Hoffnung auf Gott. Das heißt, dass sie es nicht immer leicht hatten. Und es ist wirklich nicht leicht, für die christliche Frau diese Stellung einzunehmen, untertan zu sein. Es ist nicht leicht. Und das sollten wir als Männer auch wissen. Es ist nicht leicht. Und hier steht, dass sie ihre Hoffnung auf Gott setzten, dass sie wussten, dass in dieser Zeit, in dieser Welt, ja, da müssen wir vieles aneinander tragen. Und so müssen die Frauen auch manches tragen und ertragen von ihren Männern, dass sie lieber anders hätten und das sicher nicht immer leicht und schön ist. Sie setzten ihre Hoffnung auf Gott und wussten, dass Gott keine Fehler macht und dass das alles, auch ihr Eheleben, ihr Ehemann, von Gott geführt, von Gott gefügt, dass er all das in seinen Plan eingebaut hat, in seinen wunderbaren Plan, in seinen wunderbaren Ratschluss, uns zu vollenden. Uns zu vollenden. Uns seinem Sohn gleich zu machen, zur Gleichförmigkeit seines Sohnes umzubilden. Also ich rede jetzt von der Seite, welche die Seite der Frau ist. Das heißt nicht, dass Mann und Frau nicht miteinander reden. Wir reden auch miteinander. Und meine Frau hat mir einiges schon gesagt, wo ich dankbar bin. Ach so, ja, du hast recht. Ja, gar nicht gemerkt. Aber diese Haltung, diese Gesinnung, diese grundsätzliche Haltung, die hier gefordert wird, das ist doch deutlich. Und dann steht im Vers 6 sogar, dass Sarah Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Nun, das machen wir ja heute nicht, das scheint uns irgendwie ganz entfernt. Aber wir sollten es uns doch von Zeit zu Zeit vor Augen halten, dass eine heilige Frau wie Sarah dass sie es nicht eine Schande fand, entwürdigend fand, Abram Herr zu nennen. Und es tut uns doch gut, dass wir auch von Zeit zu Zeit unsere Art zu urteilen und zu leben, Dinge, die uns ganz selbstverständlich sind, zu vergleichen mit der Art und Weise, wie vergangene Geschlechter geurteilt haben. Nicht alles, was in der Vergangenheit geschah, war gut. Manches ist nicht so gut gewesen. Aber nicht alles war verkehrt. Manches aus alter Zeit wäre für uns lehrreich. Und ich will hier ein Zitat aus den Tagebüchern von George Whitefield vorlesen. George Whitefield, Erweckungsprediger im 18. Jahrhundert. Durch ihn ist die seit den Tagen der Apostel wahrscheinlich größte Erweckungsbewegung durch die ganze englischsprachige Welt gegangen, ganz England, Schottland, Wales, die nordamerikanischen Kolonien, Irland. Und er kam nach Nordamerika, in diese englischen Kolonien, die damals noch englisch waren, und hat dort in diesen Kolonien, in jeder Ortschaft, ist mit dem Pferd geritten von Ort zu Ort und hat gepredigt. Dann war er in Charleston und Folgendes hat er dort zur Predigt festgehalten. Bei meinem ersten Kommen nach Charleston schienen mir die Leute völlig dem Vergnügen ergeben. Einer, der mit ihren Sitten und Verhältnissen wohl vertraut ist, sagte mir, dass sie mehr Geld für elegante Empfänge aufwendeten, als dass sie für die Armen gaben. Aber jetzt beginnen ihre Juweliere und Tanzmeister zu zetern, ihr Gewerbe sei in Gefahr. Eine gewaltige Veränderung lässt sich in der Kleidung der Frauen wahrnehmen. Während meines Predigens sind einige von ihnen so von der Sünde des Tragens von Schmuck überführt worden, dass sie schamrot ihre Hände vor die Ohren schlugen und sie mit ihren Fächern zudeckten. Also die merkten einfach, dass sie sich in der Gegenwart Gottes, dass es einfach unpassend ist, sein Äußeres so herauszuputzen. Dabei hat er über ganz anderes geredet, nur von Gott geredet. Gott, Gnade, Gerecht, Errettung, das war der Inhalt seiner Botschaft. Dann Vers 7, ihr Männer gleicherweise. Wohnt bei ihnen nach Erkenntnis, also wissend, dass es für einen Sünder nicht leicht ist, sich unterzuordnen. Und dass es für einen Sünder sehr schwierig ist, sich unter einen Sünder unterzuordnen. Die Frau muss sich unter einen Mann unterordnen, der ein Sünder ist. Das ist schwierig. Und das sollten wir mitempfinden, mitfühlen, mit Erkenntnis. Als bei einem schwächeren Gefäß. Was bedeutet schwächer? Nun, man denkt meistens an körperliche Schwächen. In gewissem Sinn stimmt es sicher. Also Weltmeister im Schwergewichtboxen sind, glaube ich, bis jetzt noch keine Frauen gewesen. Und Männer werden meistens größer und schwerer und dicker als Frauen. Aber auf der anderen Seite sind Frauen wiederum widerstandsfähiger, also körperlich leben meistens länger und können auch mehr ertragen offensichtlich an Strapazen. Also muss dieses schwächere Gefäß etwas anderes bedeuten als das körperliche. Vielleicht das emotionale kann sein. Aber etwas bedeutet es sicher. Die Frau ist in der schwächeren Position, das ist sie ganz sicher. Das ist wie der Arbeitnehmer ist in der schwächeren Position gegenüber dem Arbeitgeber. Und das ist ja auch ausgenutzt worden, besonders in vergangenen Jahrhunderten, dass Arbeiter ausgebeutet wurden und sie konnten nichts dagegen tun. Und so ist die Frau in der schwächeren Position. Wie schändlich aber ist es, wenn man die stärkere Position ausnützt? Wie schändlich ist das? Wie böse? Ja, es ist so, wir müssen uns den Obrigkeiten unterordnen. Und wir müssen uns auch solcher Regierung unterordnen, die hart und die ungerecht und die böse ist. Aber Gott wird solche Regierungen richten. für ihren Missbrauch der Macht. Und so ist der Mann in der stärkeren Position gegenüber der Frau. Gott hat ihn zum Haupt gesetzt über die Frau und er könnte das ausnützen. Und wenn er es tut, wie böse ist das? Und darum soll er mit der Kenntnis bei seiner Frau wohnen als dem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, ihnen Ehre geben. Das finde ich so schön. Es wurde eben in den Versen 1 bis 6 davon gesprochen, von der Haltung der Frau. Sie ordnet sich unter, sie ist bereit, still zu sein, ruhig zu sein, sich nicht herauszuputzen, um die Aufmerksamkeit aller auf sich zu ziehen. Also irgendwie ihre Ehre und ihr Ansehen zu suchen. Der Mann wird dafür sorgen, dass sie Ehre bekommt. Genau wie die Gemeinde. Wir suchen nicht Ehre und Anerkennung in der Welt. Wir sind bereit, uns unterzuordnen, unten durchzugehen, in dieser Welt niemand zu sein. Der Herr wird uns ehren. Wird uns Ehre geben. Wird uns erhöhen. Wird uns verherrlichen. Eines Tages. Als die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Hier nennt er einen Beweggrund, warum die Männer nach Erkenntnis bei ihren Frauen wohnen sollen. Was ist der Grund? Damit ihr ein schönes Familienleben habt. Ja, das ist eine Folge davon. Er nennt das aber nicht. Oder dass die Kinder gut geraten, ist eine Folge davon. Er nennt das aber nicht. Er sagt, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Damit eure Beziehung zum Herrn nicht gestört wird. Damit eure gemeinsame Abhängigkeit vom Herrn im Gebet nicht leidet. Denn das ist wirklich das Schönste und das Höchste, dass Mann und Frau gemeinsam haben können. Und das möchte ich euch als Rat geben, die ihr verheiratet seid. Wenn ihr wirklich miteinander glücklich sein wollt, eine glückliche Ehe führen wollt, dann erbetet es vom Herrn, wo es noch nicht der Fall ist, und sucht es, wo es der Fall ist, immer mehr zu fördern, dass ihr gemeinsam dem Herrn dient. Gemeinsam. Gemeinsam dem Herrn dienen. Gemeinsam im Werk des Herrn stehen. Dann hat man gemeinsame Interessen, die uns mehr verbinden als irgendetwas anderes. Und dann hat man auch gemeinsame Gebete. Dann hat man gemeinsame Gebete, Zeiten, wo man gemeinsam vor dem Angesicht Gottes liegt und betet und gebetet und gemeinsam ringt. Aber all das wird gehindert, all das wird ja sogar verunmöglicht, wenn der Mann nicht nach Erkenntnis bei seiner Frau wohnt. Die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens, das heißt, sind auch Mitarbeiter Gottes. Und es wäre schändlich, wenn ein Ehemann ein Knecht des Herrn sein will und seine Frau nicht mitnimmt, mit einbezieht in diesen Dienst, dass sie gemeinsam dem Herrn dienen. Wenn er mit Einsicht nach Erkenntnis bei seiner Frau wohnt, dann wird er sie fördern hierin, wird ihre Mitarbeit, ihre Unterstützung suchen, finden und sie werden gemeinsam dem Herrn dienen. Und ich muss selber sagen, nach 18 Ehejahren, dass das wirklich das Schönste in unserem Zusammenleben ist, dass wir gemeinsam dem Herrn dienen. Dass meine Frau und ich, dass wir gemeinsam dem Herrn dienen. Wir haben verschiedene Dienste, aber wir dienen gemeinsam. Wir nehmen teil aneinander. Ich an ihrem Dienst, sie an meinem Dienst und wir beten gemeinsam sehr viel für die Dienste, die wir tun. Und das ist etwas, das unser Eheleben so voll macht, reich, tief. Und das Schöne ist dann auch, dass man immer gemeinsam Interessen hat, man hat sich dann auch immer etwas zu sagen. Wie traurig ist es, wenn Eheleute sich immer weniger zu sagen haben und nachher einfach irgendwie so ein Abkommen haben, dass jeder so den anderen sich selbst und seinen Interessen überlässt und niemand den anderen stört und man einfach irgendwie noch so miteinander und aneinander vorbei lebt. So geht es ja vielen, in vielen Ehen, die noch als soweit einigermaßen gelungen angesehen werden können, als sie nicht geschieden werden. Viele werden ja geschieden, wo Leute dann gegeneinander sind. Aber für Christen, für Kinder Gottes ist das viel zu wenig. Nur irgendwie nebeneinander hier zu leben, nein, miteinander. Gemeinsame Gebete, gemeinsam dem Herrn dienen. Auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Und dann Verse 8 und folgende, endlich aber seid alle gleichgesinnt. Voll brüderlicher Liebe. Die Liebe zu den Brüdern ist der Beweis dafür, dass wir den Herrn lieben. In 1. Petrus 1, in Vers 8 haben wir das gesehen, dass wir den Herrn lieben. Obgleich wir ihn nicht gesehen haben, lieben wir ihn. Und der Beweis dafür, dass wir ihn lieben, den wir nicht gesehen haben, ist der, dass wir die Brüder lieben, die wir sehen. Johannes sagt hier etwas. 1. Johannes 3. 1. Johannes 4. Vers 20. 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann er Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Und ein Bruder sagt dann einmal etwas Scherzhaftes, ja, ihm fällt es viel lieber, Gott zu lieben, den er nicht gesehen hat, als gewisse Brüder zu lieben, die er nur zu gut gesehen hat. Nein, Johannes will hier natürlich sagen, das kann reine Theorie sein. Man kann so schön reden davon, dass man Gott liebt. Wenn du Gott wirklich liebst, dann wird sich das zeigen in deinem Umgang mit den Brüdern, dann wirst du die Brüder lieben. Dann wirst du für sie da sein, für sie leben, dann wirst du nicht schlecht über sie reden. Dann wirst du es nicht fertigbringen, sie zu verleumden. Dann wirst du sie nicht verachten. Den Bruder hassen, was heißt denn hassen? Nach biblischem Sprachgebrauch beginnt Hass viel früher als nach deutschem Sprachgebrauch. Wenn wir sagen hassen, dann ist das doch eine sehr intensive Form der Verurteilung und Abneigung. Biblisch gesprochen beginnt Hass schon viel früher. Hass heißt jemanden zurückstufen. Das heißt schon hassen. Wir lesen von Jakob, dass er zwei Frauen hatte. Eine Frau liebte und die andere hasste er. Er liebte Rahel und er hasste Lea. Das steht so in 1. Mose 29. Verse 30 und 31. Er liebte Rahel mehr als Lea und er diente bei ihm noch andere 7 Jahre, als der Herr sah, dass Lea gehasst war. Das bedeutete, dass er Lea hasste. Wenn wir von einem Bruder, von einer Schwester irgendwie denken, ach, was ist denn das für einer? Abschätzige Gedanken über ihn haben, dann hassen wir ihn. Wenn wir uns für mehr und für besser halten als den Bruder und auf ihn herunterschauen, dann hassen wir ihn. Dann stufen wir ihn zurück und das nennt die Bibel schon hassen. Dann hassen wir den Bruder. Und lieben uns mehr als alles. Und wenn ich mehr als den Bruder liebe, dann kann ich Gott nicht lieben. Dann ist das reine Heuchelei. Oder Selbstbetrug. Oder Versuch, andere zu betrügen. Und wenn wir Gott lieben, werden wir auch die Brüder lieben. Das heißt, wir werden sie achten, sie ehren, die Brüder höher achten als uns selbst. Und dann werden wir an den Brüdern, an den Schwestern, werden wir Schönes und Gutes und Löbliches sehen und uns daran freuen. Kapitel 4 sagt dann endlich, dass die Liebe eine Menge von Sünden zudeckt. Zudeckt. Wer den Bruder liebt, der will von seinen Schwächen und Schwachheiten nicht reden. Manchmal muss es sein, aber er wird es mit großer Überwindung tun, wenn er muss. Aber er macht es gar nicht gern und darum deckt er Schwächen, Schwachheiten, Sünden zu, wo er es nur kann. Wenn ich meine Frau liebe, dann sticht es mich, wenn jemand kommt und irgendetwas Abfälliges über meine Frau sagt. Ich habe das auch schon erlebt, hast du vielleicht auch schon erlebt. Das sticht einen. Warum? Ich liebe doch meine Frau. Und ich rede doch nicht abfällig von meiner Frau gegenüber den anderen. Ich liebe meine Frau. Ich sage nur Gutes von ihr. Ich sage doch nichts Schlechtes über meine Frau. Ich liebe sie. Auch wenn sie Schwächen und Fehler hat. Ich habe auch Schwächen und Fehler. Und wie dankbar bin ich, dass meine Frau nicht schlecht über mich redet. Sie hätte genügend Anlass. Sie liebt mich. Der Herr liebt seine Braut, er liebt die Gemeinde. Er hat sein Blut für sie gelassen, um ihre Sünden zuzudecken, ihre Sünden sogar wegzunehmen. Wehe dem, der anfängt, abschätzig über seine Braut zu reden. Das reizt den Zorn des Bräutigams. Er wird das richten. Darum also endlich seid voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Das geschieht ja nur zu schnell. Jemand ist ein unbedachtes Wort herausgerutscht, ein böses Wort, ein bissiges Wort. Und dann, der Reflex ist dann sofort gleich zurück. Oder jemand ist schlechter Laune, kommt so mürrisch und missmutig und kommt so irgendwie in die Gemeinde oder begegnet so den Brüdern und dann ist man versucht, genau gleich, genau so zurück. Darby sagt einmal etwas sehr Gutes. Wenn meine schlechte Laune dich in schlechte Laune versetzt, dann hast du dich vom Bösen überwinden lassen. Genau so ist es. Überwindet das Böse mit dem Guten. Und Scheltwort nicht mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen ererbt. Und dann stellt Petrus hier eine Frage. Das heißt, er stellt nicht eine Frage, aber wir können es als Frage formulieren. Er zitiert aus Psalm 34, wer das Leben lieben, gute Tage sehen will. Willst du gute Tage sehen? Das Leben, das Gott dir gegeben hat. Willst du das lieben? Willst du gute Tage sehen, ja? Das gute Leben, was ist denn das? Das gute Leben, the good life. The good life. Wir wollen doch ein gutes Leben haben. Wir haben hier einen guten Rat. Das Erste, was du tun musst, um ein gutes Leben zu haben, ist Mund zu. Enthalte deine Zunge vom Bösen. Gewöhne dir das ab, böse zu reden. Vor allem hinter dem Rücken anderer böse zu reden. Denn wenn du das tust, dann ist Bitterkeit auf deiner Zunge. Und diese Bitterkeit, die kommt aus dir heraus und diese Bitterkeit, die erfüllt dich. Es macht dein Leben bitter. Ich beneide die nicht, die immer wieder böse über andere reden müssen. Denen kann es nicht gut gehen. Das kann keine glückliche Seele sein. Das kann kein helles, frohes Gemüt sein. Das ist doch ein geplagtes, verbittertes Gemüt, das ihm immer Bitteres kommt. Willst du gute Tage sehen? Enthalte deine Zunge vom Bösen. Und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden, es sagt einmal ein alter englischer Bibelausleger, John Trapp, in diesem Zusammenhang die Zunge davor bewahren, Böses zu reden und auch die Ohren verschließen vor bösem Reden, denn das ist genauso wichtig. Wenn wir die Ohren verschließen vor nutzlosem, bösem Reden, dann richtet es nichts weiteres aus. Dann biete ich wenigstens dem Bösen nicht die Hand. Und dieser Engländer John Trapp, der sagt einmal, the talebearer has the devil on his tongue. Der Geschichtchenerzähler hat den Teufel auf der Zunge. And the talehearer has the devil in his ear. Und der Geschichtchenhorcher hat den Teufel im Ohr. Also enthalte Zunge und Ohr von solchem Bösen. Suche Frieden, jage ihm nach und wisse, die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten. Seine Gegenwart, sein Wohlgefallen, sein Angesicht, das uns zugewendet ist, das ist doch mehr wert als alles. Und ich will nicht, dass der Herr sein Angesicht von mir abwendet. Ich will nicht, dass der Herr sein Ohr vor mir verschließt. Ich will doch, dass er ein offenes Ohr hat, dass ich alle Zeit zu ihm rufen kann. Die Ohren des Herrn sind gerichtet auf ihr Flehen, aber das Angesicht des Herrn ist wider die, welche Böses tun. Wenn wir böse reden über die Geliebten Gottes, dann haben wir Gott gegen uns. Dann ist er nicht für uns. Wie soll er dann für uns sein, wenn wir gegen seine Geliebten sind? Dann ist er auch gegen uns. Und darum vor allem, seid voll brüderlicher Liebe. Und ich sage das noch einmal, in einer Welt, wo wir umgeben sind von Feinden, von Feindschaft, dürfen wir uns es einfach nicht erlauben, dass wir als Kinder Gottes gegeneinander sind. Dürfen wir nicht. Wir müssen füreinander sein. Das Wohl voneinander suchen, das Gute voneinander suchen und nicht das Böse voneinander suchen und böse übereinander reden. Der Herr bewahre uns davor.